Pharmas and Regs, die Pharmaindustrie im Podcast von PharmDev Innovations. Einsichten, Aussichten und Regelwerke, unabhängig, ungewohnt und unregelmäßig. Von und mit Dr. Rango Dietrich.
Herzlich willkommen beim Pharmas and Regs Podcast. Ich bin Rango Dietrich und freue mich sehr, dass Sie sich für unsere Themen interessieren. In unserem Podcast Pharmas and Regs möchte ich Sie mit einigen sehr persönlichen Gedanken zum CMC-Bereich der Pharmaindustrie bekannt machen, die Ihnen vielleicht ungewöhnlich vorkommen werden, die aber alle eines gemeinsam haben: angewandten, gesunden Menschenverstand. Sie finden unsere Podcast-Folgen bei Facebook, Xing und LinkedIn sowie bei Apple Podcast, Deezer und Spotify und natürlich auf der Webseite pharmaudio.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen sowie einen Blogbereich zur Diskussion. Die sachkundige Person spielt bei unseren Betrachtungen immer wieder eine wichtige Rolle. Schließlich ist sie die letzte Instanz, wenn es um die Entscheidung über angemessene Qualität von Arzneimitteln geht. Unsere regelmäßigen Hörer werden sich erinnern, dass wir der Positionierung der Coupé in diesem Zusammenhang bereits die Folge 8 unter dem Thema Purpose gewidmet haben. Heute wollen wir der Frage nachgehen, wie denn die sachkundige Person zu verlässlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Freigabe kommen kann und welches die Voraussetzungen dafür sein könnten. Am einfachsten wäre es natürlich theoretisch, wenn die sachkundige Person als Grundlage für ihre Entscheidungen ausreichend fachkompetent in allen relevanten Themenfeldern, zum Beispiel Entwicklung, DOE, QBD, CQA, QTPP, IT-Validierung, Analytik, Prozessvalidierung, Verfahren, Process Understanding, Detailkenntnisse der Herstellungsverfahren und Prozesse, Anlagenqualifizierung, technisches Verständnis und vieles mehr wäre. Das ist aber in den meisten Fällen aufgrund der Vielzahl der Themenbereiche nicht möglich. Also wird die sachkundige Person sich auf entsprechende Experten verlassen müssen. Für die Coupé lassen sich daraus drei Grundsätze ableiten. Erstens, Entscheidungen sind ohne Sachkenntnis nicht möglich. Das geht wohl nur in der Politik. Zweitens, Vertrauen in die Fachkompetenz der Experten, die entscheidungswichtige Informationen liefern, ist grundlegende Voraussetzung. Drittens, Unwissenheit schützt die Coupé vor Strafe bei verantwortlichen Fehlentscheidungen nicht. Vertrauen beinhaltet stets Risiken und Wahrscheinlichkeiten. Beides sollte die sachkundige Person angemessen einschätzen können und bei ihrer Entscheidung im Rahmen einer persönlichen Risikoanalyse berücksichtigen. Dazu halte ich mich gern an die folgenden Fragen als Faustregeln. Erstens, würde ich dem eigenen Kind oder Familienangehörigen das freizugebende Medikament in Kenntnis seiner Qualität oder seiner Qualitätsmängel verabreichen? Zweitens, verstoße ich gegen irgendeine behördliche Vorschrift? Drittens, habe ich ausreichende Kenntnisse der Vorschriften und bin in der Lage, diese gesamthaft in ihren Wechselbeziehungen auf die konkrete Aufgabenstellung anzuwenden? Viertens, bin ich mit der Situation so umfassend vertraut, und zwar inhaltlich und fachlich, dass ich als zuständige sachkundige Person gemäß Annex 16 über alle Abweichungen informiert bin, die die Übereinstimmung mit den Standards der guten Herstellungspraxis beeinflussen können? Beispiel: Ich weiß, dass ein an der Herstellung beteiligter Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Fertigung die Schulung zur SOP Verhalten im Reinraum noch nicht erhalten hatte. Kann ich die Charge freigeben? Da solche Coupé-Entscheidungen businesskritisch werden können, zum Beispiel durch Sperrung einer Charge, und gelegentlich auf starken Widerstand stoßen, zum Beispiel bei notwendig werdenden Investitionen in Gebäude, Anlagen oder Personal oder bei Outsourcing-Projekten, sollte die Coupé in der Lage sein, darzustellen, dass ihre Forderungen regulatorisch und inhaltlich begründet sind und jegliche Wahrnehmung ihrer Entscheidung als Schikane anderer Bereiche unter allen Umständen, zum Beispiel durch klare Kommunikation und Transparenz der Entscheidungsgrundlagen, vermeiden. In den meisten Fällen kommt als Gegenargument: Wo steht das? Gut, wenn die Coupé die Fundstelle kennt. da man dem gedruckten Text in Regelwerken in vielen Fällen mehr vertraut als der Kompetenz der sachkundigen Person, sollte diese ein gehöriges Maß an Frustrationstoleranz mitbringen. Entscheidungen unter dem Image eines Bremsers oder einer Sign-off-Machine zu treffen, braucht ein gewisses persönliches Selbstvertrauen und Standing. Unqualifizierte Attacken wie "Stellen Sie sich doch nicht so an" erfordern eine solide mentale Robustheit, um Kritik aushalten zu können, ohne beleidigt zu wirken und Standpunkte argumentativ zu verteidigen. Bei der Coupé werden zahlreiche Persönlichkeitsmerkmale wie die Fähigkeit, konstruktive Kritik an anderen zu üben, ohne diese zu verletzen, besonders gefordert. Da hilft ihr ein qualifizierter Pragmatismus. Oft muss unter dem Druck der Entscheidungssituation die Coupé Probleme lösen, die sie selbst gar nicht verursacht hat. Je nach Persönlichkeit wird sie dann als Minimalist, Realist oder Optimist zu tragbaren Lösungen kommen. Tragbar kann eine solche Lösung nur sein, wenn die in der Problemstellung enthaltenen Risiken ausreichend berücksichtigt werden, wenn die Problemlösung als Anstoß für Verbesserungen in Organisationen und Abläufen genommen wird, um eine künftige Wiederholung des Problems zu vermeiden, und wenn sie von allen Beteiligten verstanden, was nicht zwingend gut geheißen meint, wird. Als besser wird eine solche Lösung wahrgenommen, wenn sie von der Mehrheit gut geheißen wird. Dabei ist große Vorsicht vor demokratischen Mehrheitsentscheidungen angebracht. Die letzte Entscheidungsinstanz ist und muss die sachkundige Person bleiben. Die beste Lösung vermeidet das Wiederauftreten des Problems dauerhaft. In allen Fällen muss die Coupé entscheidungsfähig und entscheidungskompetent sein. Das setzt voraus, dass sich Aufgabe, Entscheidungskompetenz und Verantwortung decken. Eine Arbeitsplatzbeschreibung, die diese drei Aspekte abdeckt, ist nicht nur vorgeschrieben, sondern auch sehr sinnvoll und hilfreich. Ich beginne bei solchen Entscheidungen immer gern mit dem, was ich den Finanzamts-Approach nenne. Der Finanzbeamte fragt sich womöglich bei allem, was auf seinen Schreibtisch kommt, zunächst: Bin ich dafür zuständig? Falls ja, kommt es zur Abschätzung der Entscheidungsfolgen. Welche Auswirkungen hat meine Entscheidung auf die Qualität und damit den Patienten? Mich selbst? Meine Kolleginnen und Kollegen? Andere Abteilungen? Oder gar den gesamten Betrieb? Es gibt dann neben dem Standardentscheider noch zwei weitere Sorten von Entscheidern. Menschen, die gerne vorschnelle Entscheidungen treffen, sollten sich fragen: Habe ich genügend Informationen und Fakten, um eine Entscheidung treffen zu können? Ist die Entscheidung zeitkritisch? Was sagt mir meine Intuition, mein Bauchgefühl? Was wären die Konsequenzen einer vorschnellen Entscheidung ohne ausreichende Entscheidungsgrundlage? Sollte ich vielleicht andere Kollegen in die Entscheidung mit einbeziehen? Menschen, die gerne Entscheidungen hinauszögern, fragen sich vielleicht: Gab es in der Vergangenheit ähnliche Situationen, auf die ich zurückgreifen kann? Gibt es ein Ziel hinter dem Ziel, auf Neudeutsch eine Hidden Agenda? Gibt es jemanden, den ich mit einbeziehen kann? Was sagt mir meine Intuition? Welche Fakten brauche ich denn noch, um eine Entscheidung zu treffen? Oder warum kann ich nicht jetzt entscheiden? Was wären die Konsequenzen einer womöglich unnötig verzögerten Entscheidung? Allen Entscheidertypen möchte ich zwei Bücher zur Lektüre empfehlen, die mir geholfen haben. Das eine von Peter Brandl, Hudson River, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen, befasst sich mit den Entscheidungsgrundlagen für den Pilot, der seinen Airbus auf dem Hudson River notlanden musste. Das andere von Rolf Dobelli, die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen, spricht im Titel bereits für sich. Bei allen Entscheidungen gibt es einen mehr oder weniger großen Ermessensspielraum, wir nennen den Decision Space, der durch zwei Randbedingungen limitiert ist. Erstens, was schwarz auf weiß in amtlichen Regelwerken steht, lässt praktisch keinen Ermessensspielraum zu. Zweitens, wo jenseits davon in der Grauzone Ermessensspielraum besteht, nutze ich diesen im Rahmen eines Risk-Based Approach in der Reihenfolge Patient, Hersteller, Coupé zugunsten des Herstellers aus und wäge dabei wirtschaftliche Aspekte gegen Arzneimittelsicherheits- und betriebliche und persönliche Haftungsrisiken ab. An dieser Stelle schließt sich der Kreis. An sich erinnern, in Folge 3 haben wir uns mit den Risiken beschäftigt. Ich wünsche Ihnen jedenfalls solide und belastbare Entscheidungen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in meinen Bemerkungen in dieser Folge wiederfinden, freuen wir uns, wenn Sie uns an Ihren Erfahrungen in einem Blogbeitrag auf pharmaaudio.de teilhaben lassen. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen als unseren Zuhörern. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter und geben uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Bleiben wir im Gespräch. Das wird schon. Ihr Ranko Dietrich.
Sie hörten Pharmas and Racks, den Podcast von PharmDev Innovations, die etwas anderen Berater und Trainer für die Pharmaindustrie von und mit Dr. Ranko Dietrich.